Und schönen guten Abend. Ein letztes Mal ein herzliches Willkommen. Denn heute Abend schließen wir ab, obwohl wir die Offenbarung noch nicht ganz durch haben. Eigentlich schaffen wir heute Abend gerade, dass wir die Hälfte haben. Aber ich sag's mal so, eine Offenbarung ganz durchnehmen ist auch wirklich eine Menge Futter. Also das füllt den Kopf und fordert heraus. Es reicht erstmal, wenn wir über die Hälfte nachdenken. Und vielleicht finden wir irgendwann mal Gelegenheit, über die zweite Hälfte dann auch miteinander zu reden. Letzte Woche war eine Frage aufgetaucht und ich hatte versprochen, die heute Abend zuerst zu klären. Und zwar die Frage der Vorentrückung. Und ich muss für die das vielleicht jetzt nicht so kennen, erstmal erklären, warum hat das überhaupt mit der Offenbarung zu tun und um was geht es da? Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht, wo ich mal skizziere, wie die Dinge ablaufen nach der Bibel, wenn dieses Zeitalter zum Ende kommt. Bitte mal, die zu starten. Super, ja, ich habe Geduld, alles klar. Wunderbar, vielen Dank. Und jetzt für die nächste Folie gleich. Genau. Das Erste ist, die Bibel spricht insgesamt davon, Jesus auch, dass Jesus wiederkommen wird. Also wir erwarten, dass Jesus nochmal erscheint. Wir sind übrigens nicht die Einzigen, die das erwarten. Das glauben übrigens auch alle Muslime, dass Jesus wiederkommt. Das nur am Rande mal erwähnt. Ja. Aber wir sind fest überzeugt, Jesus kommt wieder. Er sammelt dann die, die zu ihm gehören, auch die Verstorbenen, also die, die in Christus als Christen, als Gläubige, als Menschen mit Jesus gestorben sind, werden auferstehen, wenn Jesus erscheint. Die übrigen Menschen nicht, nur sie. Ja. Dann beginnt eine sichtbare Herrschaft auf Erden, die in Offenbarung 20 als tausendjährige Herrschaft bezeichnet wird. Tausendjähriges Reich. Manche nennen es auch Millennium, von dem lateinischen Wort für tausend. Am Ende dieses Reiches, wenn das vorbei ist, werden alle Menschen auferstehen. Das ist die zweite Auferstehung. Dann gibt es ein großes und letztes Gericht nach den Werken und dann verschwinden Himmel und Erde und ein neuer Himmel und eine neue Erde beginnen. Und dann kommt der eigentliche, das, was wir Himmel nennen. Das mal so ganz grob. Das ist also die Vorstellung in der Bibel, wie die letzte Zeit abläuft. Und da gibt es jetzt viele Diskussionen, angefangen bei der Frage, was ist denn dieses tausendjährige Reich? Bis hin zu der Frage, wann kommt Jesus wieder und wo gehört die Entrückung rein? Die ist jetzt hier gar nicht aufgezählt und der Grund ist ganz simpel. Die Entrückung wird in der Offenbarung gar nicht erwähnt. Also das ist ein bisschen blöd, ja, weil würde sie da stehen, könnte man sagen, ach, da ist sie. Aber das ist nicht so, sie steht einfach gar nicht da. Der eigentliche Text zur Entrückung stammt aus einem anderen Buch und zwar aus dem ersten Thessalonicher Brief. Und bevor wir da einsteigen, ein ganz kurzes Vorwort. Es geht jetzt um die Frage, wenn Jesus wiederkommt, was genau passiert mit uns? Und da gibt es ganz viele verschiedene Ideen. Die Grundidee, die die meisten vertreten, also das heißt nicht, dass ich sie vertrete, ich sage sie nochmal, die Grundidee ist, Jesus kommt in den Wolken. Die Gemeinde wird ihm entgegen entrückt. Sie treffen sich und dann nimmt Jesus die Gemeinde mit in den Himmel. Kann man das erkennen hinten? Okay. Das ist die Grundidee von Entrückung. Und der Text, der die Grundlage bildet für diese Idee, der steht im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Abvers 13. Wir lesen den mal. Paulus schreibt, kommen wir nun zu der Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Die Thessalonicher Gemeinde war schon eine besondere Gemeinde. Ich glaube, ich wüsste keinen Brief im Neuen Testament, der eine Gemeinde so beschreibt wie die Thessalonicher, die offensichtlich jeden Tag morgens aufstanden und sagten, heute ist es soweit, Jesus kommt wieder. Also die hatten, was man Naherwartung nennt, ja. Jetzt wird's passieren. Jetzt kommt Jesus. Jetzt geht's los. Und da muss sehr viel Begeisterung gewesen sein und sehr viel Überzeugung, dass es nur noch wenige Stunden, vielleicht Tage sind, bis es passiert. Und dann geschieht etwas in der Gemeinde, was total verstört. Nämlich einer von den Leuten, die so, ich sag mal, mit Feuereifer Jesus erwarten, stirbt. Und die Gemeinde trauert um ihn, weil sie sagt, boah, der hat sich so gefreut, Jesus zu begegnen, wenn er wiederkommt, und jetzt ist er tot. Ja. Und darauf reagiert Paulus und schreibt jetzt die Gemeinde an und sagt ihr als erstes, Achtung, ihr müsst gar nicht trauern. Und jetzt erklärt er, was passieren wird. Und jetzt kommt quasi die Antwort auf die Frage, werden die Leute, die schon gestorben sind, werden sie Jesus sehen, wenn er wiederkommt, oder verpassen sie das alles? Und auf der nächsten Folie geht's weiter, Vers 15. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie, also die Verstorbenen, uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Nicht benachteiligt? Wieso? Die sind doch tot und wir leben. Und jetzt erklärt er, warum die nicht benachteiligt werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Das ist jetzt der eigentliche Text, den man als Beschreibung der Entrückung bezeichnet. Das Wort habt ihr jetzt hier in dem Text auch nicht gemerkt. Das ist etwas versteckt in dieser Übersetzung. Dieses, wir werden zusammen emporgehoben, heißt eigentlich, wir werden weggerissen. Das ist das Wort, was hier gebraucht wird und was später in der Theologie als Entrückung wiedergegeben wird. Wir werden also weggerissen von der Erde, Christus entgegen. Und das, was Paulus sagen will, ist jetzt erstmal, Achtung, Leute, die schon tot sind, die Jesus lieb gehabt haben und schon tot sind, werden auferstehen und dann sehen, wie Jesus wiederkommt. Also sie verpassen nichts. Ihr müsst also nicht trauern und ihr müsst nicht bedauern dass, und Angst davor haben, dass ihr vielleicht selber sterbt, bevor Jesus wiederkommt. Ihr werdet, wenn er kommt, auferstehen und ihr werdet ihn sehen. Also du verpasst nichts. Du bist dabei. Egal, ob das noch zu deinen Lebzeiten passiert oder erst nach einer Zeit, in der du schon tot bist, gestorben bist. Das ist also das Grundanliegen des Paulus. Also ihm geht es gar nicht um eine Entrückungstheorie oder ähnliches, sondern erstmal nur darum, dass er sagt, macht euch keine Sorgen. Ja? Alle werden Jesus sehen, wenn er wiederkommt. So, und das schauen wir uns jetzt mal an. Was passiert denn hier in dieser Beschreibung? Paulus beschreibt hier verschiedene Dinge, die eintreffen. Und dazu gehört ein lauter Befehl. Dann Befehl eines Erzengels sogar, Stimme eines Engelfürsten. Und eine Posaune. Also allein schon von dem Instrument her und von der Ausdrucksweise, es wird ein lauter Befehl sein, wird diese Entrückung, wird die Wiederkunft Jesu kein leiser Vorgang sein, sondern er wird laut sein. Ja? Und das, was jetzt hier beschrieben wird, ich habe es auf der nächsten Folie auch nochmal aufgezählt, starker Posaunenschall, Stimme eines Erzengels und dann entrückende Seien ihm entgegen, ist erstmal ähnlich, wie Jesus auch seine Wiederkunft in Matthäus 24 beschreibt. Da geht es auch um Posaunen, auch um Engel und Sammlungen der Auserwählten. Aber es ist auch eine Szene, die einem antiken Menschen vertraut ist. Also man kann mal anfangen bei dem Befehlsruf. Was ist das für ein Befehlsruf, der hier geäußert wird? Und wir stellen uns einfach mal eine Situation vor, die ein bisschen ähnlich ist zu dem, was hier beschrieben ist. Jesus kommt ja wieder als König, ja. Und diese Elemente hier sind typisch für das Kommen eines Königs. Also wir stellen uns vor, eine Stadt hat einen König und der König zieht in den Krieg und er nimmt 2000 Männer mit, sagen wir mal, und ist weg. Das heißt, es dauert Wochen, Monate wahrscheinlich, bis er wiederkommt. Und es gibt kein Telefon. Ich denke, da haben wir Konsens, ne? Also es gibt keine direkte Kommunikation. Irgendwann, vielleicht nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, kommt also der König mit seinem Tross wieder. Und man denkt ja nicht so drüber nach, wie das funktioniert. Ich hätte mir früher vielleicht vorgestellt, er kommt mit seinen 2000 Leuten, wenn die alle überlebt haben, und vielleicht ein bisschen Beute und so. Und es ist schon 7 oder 8 Uhr, ziemlich dunkel. Stadttor ist schon geschlossen und er klopft, ja. Und von innen fragt jemand, wer ist da? Und er sagt, euer König. Haha, das kann ja jeder sagen. So kommt man nicht nach Hause als König, oder? Sondern wie kommt ein König nach Hause? Was macht er, bevor er ans Stadttor klopft? Er schickt einen Boten, ja. Das heißt, er schickt jemanden voraus, der sagt, Achtung, euer König hat den Krieg gewonnen, alle seine Soldaten sind am Leben, er hat ganz viel Beute und er kommt in ein paar Tagen hier an. Und da fängt man an, ein bisschen zu fegen, Lampions aufzuhängen, alles in Ordnung zu bringen und den König zu empfangen, ja. Das ist also der Bote, der also den Befehl gibt, Achtung, macht euch bereit, der König kommt. So, und jetzt ist er noch 2, 3 Tage unterwegs und jetzt kommt er in die Nähe der Stadt, sieht von Weitem vielleicht schon die Stadttore und die Mauer. Was macht er jetzt, um zu signalisieren, dass er da ist? Er lässt die Posaunen blasen, ja. Eines der wirklich lauten Instrumente der Antike. Und dann hört man in der Stadt die Posaunen und sagt, boah, jetzt ist er wirklich nahe. Jetzt dauert es nur noch 1/2 Stunde oder 1 Stunde. Jetzt muss der Schmied schnell noch in die Badewanne sich rausputzen. So. Und jetzt weiß die Stadt, der König kommt. Und er ist ganz nahe. Was machen jetzt die Bürger der Stadt? Die gehen raus. Und ihm entgegen. Ja? Also das ist ein Ritual, das wir auch heute noch kennen. Also wenn Macron mit dem Flugzeug in Berlin landet, ja, dann sagt der Olaf Scholz nicht eine Stunde vorher, boah, in einer Stunde kommt Macron, ich habe so viel zu tun. Hey du, da komm mal her, was bist du, Elektriker? Könntest du ein Taxi nehmen, zum Flughafen fahren und den Macron abholen? Sondern wie empfängt man einen Staatschef? Persönlich und roten Teppich und der liegt nicht erst im Bundeskanzleramt, sondern der wird am Flughafen ausgerollt. Also man geht ihm entgegen, man heißt ihn feierlich willkommen als Ehrenzeichen. Und die ganze Szene, die hier 1. Thessalonicher 4 schildert, ist quasi für den antiken Menschen völlig klar eine Empfangsszene für einen König. Ja, so funktioniert das in der Antike. Das sind die Abläufe, die man kennt. Ja. Und dieses Wort entgegen hat tatsächlich auch diese Bedeutung. Es kommt im Neuen Testament nur 3-mal vor. Und es hat diese Bedeutung, ich gehe jemandem entgegen, um ihn feierlich willkommen zu heißen. Das findet ihr zum Beispiel im Matthäus 25 bei den 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten und ihm entgegengehen. Ja, da ist genau das gleiche Wort. Oder ihr findet es auch in Apostelgeschichte, Kapitel 28, Vers 15. Da ist Paulus auf dem Weg nach Rom und es heißt, dass die Brüder ihm aus Rom entgegenkommen. Und dann geht Paulus mit den Brüdern zusammen nach Rom. Ist so ein Ehrengeleit. Wenn ihr einen besonderen Gast habt, dann also einen berühmten Gast vielleicht oder irgendjemand ganz Besonderes, kann es sein, dass ihr nicht wartet, bis er an die Türe klopft, sondern schon am Gartentor steht. Oder wenn er mit dem Zug kommt, geht er schon mal zum Bahnhof ihm entgegen und zeigt ihm so die Wertschätzung. Ja? Gibt es übrigens, habe ich mir sagen lassen, von jemandem, der in der Politik tätig ist, gibt es auch bei uns noch, wenn, ich sag mal, Staatsgäste aus Saudi-Arabien kommen mit einer Flotte von Boeings, die haben nicht nur eine wie der Bundespräsident, die haben dann mehrere, dann steigen in Berlin mehrere Abfangjäger auf und fliegen denen entgegen. Und was machen die, wenn die auf die Boeings treffen? wackeln mit den Flügeln, genau. Vor allen Dingen, sie drehen um und begleiten diese Boeings nach Berlin auf den Flughafen. Nicht, weil die denken, dass das besonders gefährlich ist im deutschen Luftraum, sondern einfach als Ehrenzeichen. Ja. So, und das ist, was hier dieses Wort entgegen bedeutet an diesen drei Stellen. In 1. Thessalonicher 4, in Matthäus 25 und auch in Apostelgeschichte 28. Ja. Wenn also jetzt jemand mir entgegenkommt, ich mache das jetzt mal vertikal, ja, hier bin ich und ich gehe hier jemandem entgegen und wir treffen uns. Wer geht dann wohin? Ich habe es eigentlich schon gesagt, wir müssen es nur wiederholen. Naja, ich gehe ihm entgegen, also sagen wir mal Bundespräsident Macron, Olaf Scholz steht am Flughafen, geht ihm entgegen und wo geht's dann hin? Ins Bundeskanzleramt, ja. Also Olaf Scholz fliegt nicht mit ihm nach Paris. Okay, wenn ich derjenige bin, der jemanden empfängt, heißt das, ich gehe mit ihm zusammen zurück, ja. Also wenn du mich besuchen kommst, sagen wir mit dem Bus, ich gehe zur Bushaltestelle, hole dich ab, dann steige ich nicht mit dir in den Bus und fahre zu dir nach Hause, sondern ich hole dich ab und gehe mit dir zu mir nach Hause. Okay? Das ist eigentlich die natürliche Bedeutung und Bewegung dieses Wortes. So, und das würde heißen, wenn wir das jetzt auf die Entrückung beziehen, Jesus kommt feierlich als König, angekündigt, vielleicht bildlich, vielleicht konkret, durch Posaune, durch Befehlsruf. Die Gemeinde wird ihm entgegen entrückt, empfängt ihn feierlich und geleitet ihn zur Erde. Ich kann euch insofern trösten, das, was ich hier sage, wird von 90% aller Evangelikalen anders vertreten. Die würden sagen, der Fall ist genau falsch rum, ja. Und ich kann euch auch so vertrösten, es ist für die Frage, ob ihr in den Himmel kommt oder nicht, ziemlich egal, ob ihr das so oder so glaubt. Ja? Also er bleibt entspannt. Nur wenn ich vom Text ausgehe, der Text beschreibt es genau so. Jesus kommt feierlich als König auf die Erde. Wir werden ihm entgegengerückt als feierliches Geleit. Wir treffen auf ihn und begleiten ihn auf seinem Siegeszug, auf seinem Triumphzug auf die Erde. Und dann beginnt das tausendjährige Reich. Nun, ich weiß, ihr habt das wahrscheinlich alle anders gehört. Deswegen ist das schon ein bisschen blöd, als ich hier stehe und das Gegenteil behaupte. Aber lass uns noch eine Frage stellen, nämlich, was ist denn jetzt vielleicht ein Hinweis in der Offenbarung, dass, wo es sein könnte, also wo das passieren könnte? Und haben wir irgendeinen zeitlichen Tipp, wo das in der Offenbarung vorkommen könnte? Und da nehmen wir nochmal diesen Ausgangspunkt, von dem ja Paulus ausging. Und er sagte, macht euch keine Sorgen, die, die jetzt schon gestorben sind, werden, wenn Jesus wiederkommt, auferstehen. Also dieser ganze Vorgang ist mit Auferstehung der Christen verbunden. Ja? Nicht alle Menschen, das ist später, sondern nur die Gläubigen. Auferstehung der Gläubigen. Wenn wir jetzt in die Offenbarung schauen und fragen, wo werden denn die Gläubigen auferstehen? Und dann gibt es tatsächlich einen Text, der das sagt. Und der auch sagt, dass es davor noch keine Auferstehung gegeben hat, sondern dass das die erste Auferstehung ist. Und dann könnte man sagen, okay, da ungefähr muss das Ganze ja dann stattfinden, denn das ist ja, was Paulus sagt. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist Auferstehung der Gläubigen. Einverstanden? Okay, und diesen Text haben wir tatsächlich in der Offenbarung. Ich lese ihn euch mal vor. Da heißt es, ich sah die Menschen, die man getötet hatte, weil sie sich treu zu Jesus bekannt hatten und sich durch nichts von ihrem Glauben abbringen ließen. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet, hatten sein Zeichen nicht auf ihrer Stirn oder Hand getragen. Jetzt lebten sie mit Christus und herrschten mit ihm 1000 Jahre lang. Dies ist die erste Auferstehung. Offenbarung 20, Vers 4 und 5. Und da steht ausdrücklich, dies ist die erste Auferstehung, nicht die zweite oder dritte. Es ist die erste Auferstehung. Also wenn man fragen würde, wo könnte denn die Entrückung in die Offenbarung hingehören, dann genau mit dem Beginn des tausendjährigen Reiches, am Ende der Offenbarung. Und das würde ja auch zu der Szene passen. Christus kommt als König auf die Erde, besiegt den Antichristen und begründet ein neues Reich, schafft Gerechtigkeit, löst dieses Problem, mit dem alles angefangen hatte, die Buchrolle, die Schreie um Gerechtigkeit, die Frage, wer kann diese Welt gerecht regieren? Er kommt, die Toten erstehen auf in Christus, sie gehören zu ihm und es beginnt ein Reich der Gerechtigkeit. Ich weiß, es ist harter Tobak, wenn man das ganz anders gelernt hat. Ich verstehe es. Und ich gebe es euch nur als mein Verstehen dieser Texte. Überprüfen müsst ihr es selber. Ja. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Wenn nicht, dann sage ich es jetzt. Ich stehe nicht hier, damit ihr meine Meinung seid. Ihr werdet auch nicht gerettet dadurch, dass ihr meine Meinung seid. Ja. Ich stehe hier, um euch zu zeigen, wie man Texte auslegen kann, wie man sie verstehen kann. Ja. Ob das zutrifft, dürft ihr gerne selber überprüfen. Wenn ihr zu einer anderen Meinung kommt, wunderbar. Wir treffen uns vor Jesus wieder. Und dann sagt der eine zum anderen, du hast recht gehabt oder du hast recht gehabt. Und alles ist gut. Einverstanden? Okay. Ich würde auch hier jetzt schon Schluss machen. Man könnte noch ein paar andere Texte anschauen. Ich selber denke, dass das die Richtung ist, die ich von den Texten her erkennen kann. Aber ich will euch zumindest noch mal sagen, warum man eigentlich auch für eine andere Theorie vertritt. Der Grund ist folgender. Wenn man sagt, Jesus kommt wieder, wo der Antichrist schon aufgetreten ist und Menschen die Zahl des Tieres angenommen haben und all diese Dinge, dann könnte man ja mit Sicherheit sagen, das ist aber nicht heute. Zumindest Olaf Scholz ist jetzt bis jetzt nicht unbedingt der Antichrist. Biden, weiß ich nicht, Putin vielleicht, ja. Aber es ist irgendwie noch nicht passiert. Und das würde ja heißen, man könnte doch ein bisschen rechnen, wann Jesus wiederkommt, beziehungsweise wann er nicht wiederkommt. Und das sind so eigentlich die stärksten Argumente, dass Leute sagen, Jesus muss eigentlich zweimal kommen. Einmal heimlich, bevor der Antichrist auftritt, so dass er überraschend kommt für uns, so wie er angekündigt hat, und dann ganz offiziell. Ich verstehe diesen Gedankengang und ich verstehe, dass man versucht, das zu retten. Auf der nächsten Folie habe ich das auch erwähnt. Gründe für ein zweimaliges Kommen. Noch eins weiter? Oder warte mal. Noch eins weiter, ja, danke. Der Überraschungseffekt ist nur da, wenn der Antichrist nicht schon auftritt. Rettung vor der großen Trübsal, Zeit für Israel, sich zu bekehren. Und die Auffassung, dass wir erst im Himmel sein werden, dann wieder auf der Erde. Kann man jetzt im Einzelnen diskutieren. Dem will ich aber heute Abend nicht so viel Raum geben, weil mir nachher Kapitel 12 noch so wichtig ist. Und weil ich denke, wie gesagt, davon hängt nicht so viel ab. Ja. Ich verstehe das Argument, nur versuche nochmal, ich habe das ja schon letztes Mal gesagt, versuche dich mal in die Situation reinzudenken von Leuten, die einfach mitten zum Beispiel in Verfolgung stehen. Nehmen wir nochmal das Beispiel nordkoreanische Christen. Ja. Für nordkoreanischen Christen ist das ja kein Gedankenspiel. Der steckt mitten in unglaublichen Schwierigkeiten und möglicherweise auch in Folter, in Schmerzen und im möglichen Tod. Ja. Er wird nicht darüber philosophieren, ob der koreanische Herrscher der Antichrist ist oder nicht. Für ihn ist das ein Antichrist, überhaupt keine Frage. Und er wird auch nicht klären können, dazu hat er gar nicht die Möglichkeiten, ist das jetzt der letzte Antichrist oder der vorletzte? Ja, er hat kein Internet und er macht keine Recherche, auch kein Chat-GPT, wo man vielleicht fragen könnte, haben wir den letzten Antichristen oder was? Ja, sondern der ist einfach in einem Lager, wird verfolgt, misshandelt und hofft, dass Jesus wiederkommt. Für ihn ist die Möglichkeit, dass Jesus wiederkommt, jetzt, in diesem Augenblick. Ja. Wir denken von so einer Warte, wo wir quasi global Informationen sammeln und überlegen, passt das, könnte das passieren oder nicht. Johannes sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr wisst, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt schon viele Antichristen aufgetreten. Der Antichrist oder das antichristliche Prinzip beginnt schon im ersten Jahrhundert. Und Johannes sagt, deswegen ist es die letzte Stunde. Und wisst ihr, es gibt ja im ersten Jahrhundert noch keine Armbanduhren. Das heißt, die Zeit wird nicht in Sekunden gemessen, auch nicht in Minuten. Diese Kategorien waren gar nicht bekannt. Ja, man hatte als kleinste Einheit die Stunde. Die letzte Stunde ist also ungefähr das, was wir heute mit es ist 5:12 bezeichnen würden. Es ist letzte Zeit, oder? Endzeit. Für Johannes beginnt die Endzeit schon im ersten Jahrhundert. Und für Johannes beginnen die Antichristen schon im ersten Jahrhundert. Und im zweiten Jahrhundert haben teilweise die römischen Kaiser so gewütet unter den Christen, dass die wahrscheinlich alle sicher waren, Jesus kommt unmittelbar wieder. Ja. Ich glaube, dass sowohl die Aussage, Gott kann nicht kommen, weil der Antichrist war noch nicht da, dass die fehlerhaft ist, wie auch die Aussage, Gott muss quasi uns überraschen, ja, dass die von einem falschen Gedenken ausgehen. Wir haben schon viele Antichristen gehabt und ich stelle mir immer vor, bei meinen Großeltern oder Urgroßeltern im Zweiten Weltkrieg, ich glaube, dass die Christen, die dort vermutet haben, dass Hitler der Antichrist ist, recht hatten. Und ich glaube, auch wenn ich die gefragt hätte, weißt du denn, ob Hitler der letzte Antichrist ist, hätten die gesagt, was weiß ich, das kann es sein, natürlich. Im Ganzen, wie er agiert, was er tut, kann es sein, dass mit ihm Schluss ist. Ja? Das heißt, auch wenn man nicht von einem zweimaligen Kommen ausgeht, bleibt es offen, dass Jesus heute wiederkommen kann. Und das sage ich immer in allen Vorträgen oder Unterricht, wo ich das mache. Ich bin überzeugt, und das meine ich wirklich so, Jesus kann wiederkommen, und zwar so schnell, dass keiner von uns mehr diesen Raum verlässt. Ja. Wer bin ich denn, dass ich Gott in die Karten schaue und sage, das muss aber historisch doch so und so und so ablaufen? Ja. Wer bin ich denn, dass ich Gott erklären könnte, das muss doch eigentlich erst so und so passieren, bis dass du wiederkommst? Jesus kann jetzt wiederkommen. Und ich bin auch überzeugt, dass die Leute, die argumentieren für ein zweimaliges Kommen, damit der Überraschungseffekt da ist, damit wir wachen, dass sie recht haben. Ja, ich will grundsätzlich so leben, dass wenn Jesus jetzt kommt, ich sage, wunderbar, ich freue mich. Nicht, weil ich perfekt wäre, vergesst das. Johannes sagt selber im gleichen Johannesbrief, wer behauptet, der ist ohne Sünde, der ist ein Lügner. Ja, das gibt es nicht. Jesus kommt nicht und wartet, dass du endlich perfekt bist. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht einfach darum, ich freue mich, ihm zu begegnen, weil ich weiß, was er mir bedeutet. Gerade weil ich nicht perfekt bin. Ja. Weil ich weiß, was er mir gibt. Weil ich weiß, dass er mein Leben ist. Und das meint die Bibel mit Wachen. Wenn jetzt Jesus kommt und oder wenn ich sage, in 2 Minuten kommt Jesus, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann sein, aber ich weiß es nicht. Aber wenn ich es sagen würde und es würde einen Reflex in dir auslösen in der Form von, da müsste ich vorher etwas klären, dann heißt wachen, kläre es heute. Warte nicht damit. Ich habe dafür immer ein Bild aus meinem Leben mit der Familie. Meine Frau war mal in Kur. Und war so 3 Wochen weg und ich war für 3 Kinder verantwortlich, eins hatte sie im Bauch noch mit und meine Schwiegermutter, meine Mutter haben mir zwischendurch mal geholfen und ich habe insgesamt dann auch versucht, allein klarzukommen und dann ist typisch männlich, jetzt so 2 Tage bevor die Kur zu Ende ist oder 1 Tag bevor sie zu Ende ist, ja, dann ruft man die Kinder zusammen und sagt, Kinder, es gibt einen Auftrag. Wir müssen Spülmaschine ausräumen, einräumen, ausräumen, einräumen, ausräumen, einräumen. Ein paar Dinge säubern und versuchen, einen Zustand herzustellen, der den Kurerfolg nicht mit Eintritt in die Wohnung zunichte macht. Das habe ich meinen Kindern natürlich anders erklärt, aber das war der Sinn. Hat auch funktioniert. Wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, wann meine Frau kommt, hätte ich ein Problem gehabt. dann hätte ich wohl oder übel jeden Tag die Spülmaschine ausräumen müssen und ein bisschen sauber machen müssen, oder? Was ja auch gar nicht so dumm ist. Warum eigentlich nicht, ja? Das ist gemeint mit Wachen. Also nicht dieses diffuse Gefühl, boah, ich bin nicht gut genug, kann ich Jesus begegnen. Sorry, da werde ich gleich nochmal drüber sprechen, wenn ich über den nächsten Text spreche. Vergesst das, das ist nicht gut, das ist auch nicht vom Heiligen Geist. Aber diese Klarheit, ich habe was, wo ich genau weiß, das muss ich jetzt mal klären. Da muss ich jemandem hin und sagen, es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Ja? Oder ich muss zugeben, dass ich was verbockt habe und sagen, sorry, mache ich wieder gut. Oder ich muss einfach mal mit Gott reden und sagen, Gott, ich habe ein Problem, können wir jetzt mal miteinander ins Gespräch kommen. Irgendwie, klären ist ja nichts Schweres für Christen. Klären ist ja ein Schritt zum Kreuz, mehr nicht. Und ein Schritt zum Nächsten, mehr nicht. Aber wenn mir sowas bewusst ist, wo ich ganz klar weiß, um was es geht, wo ich weiß, das solltest du jetzt mal klären, dann heißt wachen, tu es heute. Mach es heute. Und sag nicht, also nach allem, was ich aus den Vorträgen von Uli verstanden habe, wird Jesus diese Woche noch nicht kommen. Das wäre ziemlich dumm. Ja. Also dann wärt ihr naiv. So viel solltet ihr mir nicht vertrauen. Und ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, für mich ist das eine offene Möglichkeit, dass Jesus heute noch kommt. Ich will natürlich nicht das andere. Und ich weiß so viele, auch von meinen Studierenden, die mir das erzählen, früher, wenn die Eltern... Früher bestimmt, heute bestimmt nicht mehr, wenn die Eltern sich keine andere Möglichkeit mehr sahen, ich sag mal, verschärfende Erziehungsmaßnahmen zu ergreifen, dann drohte man eben damit, dass Jesus wiederkommt und im schlimmsten Falle das Kind nicht dabei ist, wenn die Erdrückung ist. Wehe denen, die das getan haben, bitte geht in die Beichte und klärt das, das war nicht gut. Ja, ich sehe das an meinen Studierenden, die mir das erzählen, das hinterlässt echt, echt Wunden und schafft keine fröhliche Jesus-Beziehung. Aber ich kann es ja verstehen, wenn man überfordert ist, ist das vielleicht schon mal eine Idee und man denkt, ich verstärke jetzt meine Erziehungsautorität mit Jesus selber. Darüber wird Jesus mit dir reden. Aber okay, da will ich nicht hin. Ja, also Jesus wiederkommen ist kein Drohszenario. Immerhin geht es darum, dass unser geliebter Herr, unser Retter, unser Freund, unser Geliebter wiederkommt. Ja, und ich wünsche mir von Herzen, dass wir ihn so empfangen. Und sagen, endlich, endlich darf ich dich sehen. Ja. Wenn aber, wie gesagt, etwas da ist, wo ich weiß, das sollte ich vorher klären, ist es einfach ganz schlau, es wirklich auch vorher zu klären. Und nicht zu Jesus zu sagen, sorry, du kommst ein bisschen früh. Ich hatte da noch eine Sache, die hatte ich eigentlich geplant, bevor du kommst. Ja. Okay. Ist es okay, wenn ich hier einen Punkt mache? Könnt ihr mitleben. Dann würde ich bitten, dass wir die nächste Präsentation aufrufen, weil ich jetzt einen kleinen Sprung mache in die Offenbarung rein und mit euch über Offenbarung 12 sprechen möchte. Das ist die Mitte in der Offenbarung, also von Kapiteln her, 22 Kapitel, 12 ist ungefähr die Mitte. Es ist aber auch sowas wie die theologische Mitte der Offenbarung. Und heute üben wir auch noch mal ein bisschen Bilder in der Offenbarung vom Alten Testament her entschlüsseln. Kapitel 12 beginnt mit einem sehr seltsamen Bild und gleichzeitig einem, was schon in der Auslegung umstritten ist. Es heißt dort in Vers 1 und 2, nun war am Himmel etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles zu sehen. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war, unter ihren Füßen war der Mond und auf dem Kopf trug sie eine Krone aus 12 Sternen. Die Frau war schwanger und die Geburt ihres Kindes stand unmittelbar bevor. Die Wehen hatten bereits eingesetzt. Sie schrie und krümmte sich vor Schmerzen. Johannes beginnt diese Vision mit, nun war am Himmel etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles zu sehen. Es heißt im Griechischen, nun war am Himmel ein Zeichen zu sehen. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist nicht eine tatsächliche Frau, sondern ein Symbol für etwas, ein Zeichen. Gleich werde ich erklären, warum ich das so betone. Wir gehen einfach dem Symbol mal nach und schauen mal das, was wir als Hinweis haben. Sonne, Mond und 12 Sterne sind ihre Kleidung. Und ich denke, da kommen einige von euch drauf, wo das im Alten Testament in der Kombination auftaucht. perfekt, ihr seid einfach gut. Ja. Josef träumt von Sonne, Mond und 11 Sternen, die sich vor ihm verbeugen. Bei ihm sind es nur 11, nicht 12. Wer sind die 11 Sterne? Die 11 Brüder. Er ist der 12. Stern, aber das spielt in seinem Traum keine Rolle. Ja. Und Sonne und Mond stehen in seinem Traum für seinen Vater und seine Mutter, also Jakob und Rahel. Ja. Ein Traum, der ihm ziemlich in Schwierigkeiten bringt für einige Jahre, unter anderem fast den Tod bringt, dann die Sklaverei und am Ende aber dann die Herrschaft in Ägypten. Aber ihr kennt die Geschichte vielleicht, ansonsten schön nachzulesen. Sonne, Mond und 12 Sterne stehen also für die Familie von Jakob, Vater, Mutter, 12 Brüder und damit für Israel. Das ist also quasi ein Symbol für das Volk Israel. Die Frau ist schwanger, schreit vor Schmerzen und krümmt sich. Was kann diese Schwangerschaft bedeuten? Nun, es hat mit dem Messias zu tun, das werden wir gleich sehen. Und hier geht es offensichtlich um das Israel, das verzweifelt darauf wartet, dass ein Retter kommt. Kann man verstehen, im ersten Jahrhundert war Israel unter Fremdherrschaft, die Römer haben regiert und die waren nicht zimperlich. Die waren sowohl grausam wie auch brutal. Sie legten hohe Tribute auf die Länder, sie plünderten sie teilweise und sie zerschlugen grausamst jeden Widerstand. Israel hatte das Exil erlebt im 6. Jahrhundert vor Christus. Dann wurden sie auf fantastische Weise freigelassen. Propheten hatten das angekündigt, sie durften zurück in ihr Land. Und eigentlich hätte man erwartet, jetzt beginnt ein Reich, wo Gott selbst regiert. Aber es ist nicht so einfach. Schon der Aufbau, der Wiederaufbau des Tempels und der Stadt Jerusalem zieht sich hin, ist schwierig, mit vielen Feinden. Als sie es endlich geschafft haben und wieder selbstständig in dem Land leben, kommen die Griechen und führen Krieg in Israel. Auf brutalste Art und Weise kann man nachlesen in den Makkabäer-Büchern, die berichten von diesen Kriegen. Der Tempel wird entweiht. Antiochos Epiphanes IV. Schlachtet ein Schwein auf dem Tempel, auf dem Altar im Tempel von Jerusalem, stellt Götzenbilder in den Tempel hinein. 3 Jahre lang kämpfen die Makkabäer gegen die Griechen, besiegen sie schließlich und können den Tempel neu einweihen. Dann herrschen die Hasmonäer, eine jüdische Sippe, leider auch nicht so gerecht, wie man sich gewünscht hat. Und dann kommen die Römer und machen das Ganze wieder platt und Israel ist wieder unter Fremdherrschaft. Israel schreit nach einem Messias. Das ist hier in diesem Bild von der Frau. Das Bild wird aber noch bizarrer. Es heißt dann in Vers 3 bis 4, noch etwas anderes war am Himmel zu sehen, etwas ebenso Bedeutungsvolles, also ein Zeichen. Ein riesiger, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf jedem seiner 7 Köpfe eine Krone trug. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau hin, um das Kind, das sie bekommen würde, sofort nach der Geburt zu verschlingen. Hier müssen wir gar nicht jetzt forschen, was es ist, weil ein paar Verse später, in Kapitel 12, Vers 9, wird gesagt, wofür der Drache steht. Da heißt es, 12, Vers 9, der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, der als listige Schlange die ganze Welt zum Bösen verführt. Also der Drache ist der Teufel selber. Und der will das Kind fressen. Ja? Und jetzt schauen wir, was das Kind ist im nächsten Vers. Hier wird es nicht gesagt, dass es ein Zeichen ist. Es ist wirklich ein Kind. Von dem heißt es, kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgenommen und vor seinen Thron gebracht. Das Kind war ein männlicher Nachkomme, jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit eisernem Zepter über alle Völker regieren wird. Dieses über alle Völker mit eisernem Zepter regieren ist natürlich ein alttestamentliches Zitat aus Psalm 2, Vers 9, ursprünglich mal ein Psalm für Salomos gedichtet, hier aber auf den Messias angewendet. In Offenbarung 19, Vers 15 wird dieser Vers zu Jesus gesprochen. Also da wird von Jesus gesagt, der aus dem Himmel kommt, dass er alle Völker mit eisernem Zepter regiert. Wir haben also eine Frau, die für Israel steht. Ein Drachen und ein Kind. komme ursprünglich aus einem katholischen Elternhaus und in der Kirche, in der ich war, habe ich diese Frau immer gesehen. Die hing bei uns von der Decke in der Kirche und hatte einen großen Gymnastikball unter den Füßen. Ich habe dann später verstanden, dass das der Mond sein soll und so ein Strahlenkranz und 12 Sterne. Und im Katholischen steht die Frau natürlich für Maria. Ja, Messias, Schwangerschaft, Maria. Eigentlich logisch. Aber es ist trotzdem gesagt, dass es ein Zeichen ist. Maria ist natürlich ein Teil von Israel, das auf seinen Messias wartet. Aber Elisabeth und Zacharias sind es auch, Josef ist es auch, Hanna und Simeon im Tempel und so weiter und viele, viele andere. Es steht für das Volk, das auf seinen Messias wartet, nicht nur für Maria. Umgekehrt, wenn es nur Maria wäre, dann wäre mein Tipp, dass ihr kommende Weihnachten Ochse und Esel aus der Krippe nehmt und mal einen großen feuerroten Drachen hineinsetzt. Das würde zumindest euren Kindern richtig gut gefallen. Oder Enkeln, ja. Die fänden dann endlich mal Action an Weihnachten. Aber wir sind in einer Bilderwelt. Das Einzige, was nicht bildlich ist, ist das Kind. Sorry, ist hier ein Fehler, doppelt reinkopiert. Das Kind. Das ist offensichtlich Jesus selber. Und hier haben wir quasi die kürzeste Jesus-Geschichte ever. Ich habe noch nie so wenig über das Leben von Jesus gehört. Er wird geboren und zu Gott genommen. Himmelfahrt. Ja. Alles andere fehlt. Alles weggelassen. Der Grund ist, dass diese ersten Verse nur der Auftakt sind für die Szene, die jetzt folgt. Es geht darum, dass Jesus in den Himmel aufgenommen wird. Der Drache, der das Kind fressen will, hat natürlich auch eine historische Anspielung, auf die er wahrscheinlich auch kommt. Das Kind wird geboren, der Drache will es fressen. Worauf spielt das an? Auf Herodes und den Kindermord zu Bethlehem. Also er versucht, den Messias umzubringen, kaum, dass er geboren worden ist. Aber wie gesagt, das gelingt nicht. Jesus ist jetzt im Himmel. Und da geht es jetzt weiter. Und nun kommt die eigentliche Szene, über die Offenbarung 12 sprechen will. Im Himmel bricht ein Krieg aus, 7 bis 9. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr, aber er unterlag. Und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Also, Jesus kommt in den Himmel und dann ist offensichtlich, wenn Jesus da ist, kein Platz mehr für den Teufel. Das ist die Grundaussage, ja? Wenn Jesus im Himmel ist, muss der Teufel raus. Das ist natürlich erstmal ein komischer Gedanke. Die meisten Menschen würden sagen, was macht denn der Teufel im Himmel? Also wieso ist er überhaupt in der Gegenwart Gottes? Und auch da haben wir wieder einen Schlüssel im Alten Testament. Ich denke, die meisten kommen drauf. Hiob natürlich, ja. In Hiob beginnt das Buch so, dass Satan im Himmel ist, im Thronrat Gottes. Und Gott spricht mit nicht nur ihm, sondern ganz vielen darüber, wie die Menschen ihn verehren. Und Gott sagt, ich habe einen, der ist in besonderer Weise mir zugewandt, der liebt mich. Und das ist Hiob. Und dann sagt Satan zu Gott etwas, was wirklich fies ist, also gemein, hässlich. Er sagt nämlich zu Gott etwas in der Art, ich paraphrasiere das, sage es in meinen eigenen Worten, Gott, du hast keine echten Freunde. Hiob tut doch nur so, als wenn er dich liebt, weil du ihn mit Reichtum überschüttest. Der wäre ja bescheuert, wenn er dich nicht ehren würde. Du bezahlst ihn ja quasi dafür. Das ist gemein, ja. Also wenn du einem Freund hier erzählst, was für einen tollen Freund du hast, oder jemand erzählst, was du für einen tollen Freund hast, ja, und der andere sagt, hey, ich weiß doch, dass du den jeden Monat 500 Euro überweist, dann wäre ich ja auch dein Freund. Das ist richtig fies. Das heißt, Gott, dich liebt niemand. Da ist kein Mensch, der dich freiwillig ehrt. Die musst du schon dafür bezahlen. Das ist die Stimme des Teufels Gott gegenüber. Und das ist tatsächlich auch, was hier gemeint ist. Wir lesen in den nächsten Versen, nachdem der Satan rausgeflogen ist. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit dafür sogar in den Tod zu gehen. Also, es geht um das Gleiche wie bei Hiob. Satan klagt an. Er klagt die Schwestern und Brüder an, also euch und mich. Und er liegt Gott in den Ohren, um zu sagen, Gott, dass du Uli Neuenhausen liebst, hat keine Rechtfertigung. Ja? Er hat das nicht verdient. Ich kann Sünde für Sünde von Uli Neuenhausen aufzählen und beweisen, dass die einzige Konsequenz, die er daraus ziehen kann, sein Tod ist, sonst nichts. Satan klagt an. Das heißt, er versucht, Gott zu überzeugen, seine Liebe zu uns aufzugeben. Vorher in dem Vers, wenn ihr es noch in Erinnerung habt, wurde gesagt, er ist derjenige, der die ganze Menschheit verführt. Und ihr müsst euch diese Kombination mal vorstellen. Ja, er verführt, das heißt, jetzt bildlich gesehen, er legt dir freundlich den Arm um die Schulter und sagt, ach komm, jetzt sei doch nicht so eng, gönn dir das. Du bist jetzt auch mal dran, denk doch mal an dich. Mach das ruhig, das sieht doch keiner. Das machen die in der Gemeinde bestimmt auch alle. Nimm dir das, das gehört dir zwar nicht, aber der hat doch so viel, da kannst du das ruhig mitnehmen. Schau dir das an, es tut dir nicht gut, haben Leute gesagt, aber du brauchst das jetzt. Du musst jetzt mal entspannen, du brauchst diese Bilder oder was immer du siehst. Hau das mal raus, mach deinem Herzen mal Luft, du musst jetzt mal sagen, was du wirklich denkst. Klar, das tut weh, aber du darfst auch mal sagen, wie es in dir aussieht. Und was immer es ist, ja, Satan verführt freundlich und überredet dich und sagt, hey, komm, sei mal großzügig zu dir, du bist so gesetzlich. Paulus sagt, du sollst nicht gesetzlich sein. Und in dem Augenblick, wo du es tust, in dem gleichen Augenblick, wo du genau weißt, geht es um Dinge, wo du genau weißt, die darf ich eigentlich nicht tun als Christ. In dem Augenblick, wo du es tust, wird der Gleiche, der gerade noch gesagt hat, gönn dir das, wird sagen, wie? Und du willst Christ sein? Und du hast Zeugnis gegeben? Und hast irgendjemand erzählt, dass die Kraft Gottes bei dir ist und der Heilige Geist in dir wohnt? Verstehst du, er macht beides. Er verführt dich und er verklagt dich. Das ist obermies. Ja? Mein Bruder hat mal in jungen Jahren, das ist schon lange her, hatte er mal den spanischen Teil in Afrika besucht, also bei Gibraltar gegenüber. Und da kam ein Führer und sagte, hey, ich weiß, ihr braucht ein Visum für Marokko, aber ich könnte euch einfach mal ein paar Stunden so Marokko zeigen, ohne Visum. Und sie fanden das eine super Idee und er hat sie über die Grenze geführt und direkt zur Polizei. Und da haben sie 6 Wochen im Gefängnis gesessen, bis mein Vater und der Vater seines Freundes hinfuhren, eine hohe Kaution bezahlt haben und sie rausgeholt haben. Das ist der Teufel. Also das war jetzt nicht der Teufel, das war ein Marokkaner. Aber so handelt der Teufel. Ja. Der sagt, ich habe ein tolles Angebot für dich und führt dich direkt in die Anklage. Und das ist der optimale Zustand, den der Teufel erreichen kann, dich bei Gott zu verklagen und zu sagen, guck mal, was er gemacht hat. Guck mal, was sie denkt und wie sie redet. Ja? Und du liebst die mit welchem Recht? Ich stelle mir das manchmal als im Gerichtssaal vor und da ist Gott der Richter und der Satan ist der Staatsanwalt und er kommt mit einer riesigen Akte, ja, meterweise, und sagt, ich rufe den Fall Uli Neuenhausen auf. Und dann fängt er an. Meinetwegen von heute an rückwärts. Und er hat wirklich viel. Denkt nicht, na, bei mir ist das ja nicht viel. Puh, begegne erstmal Jesus und dann könnt ihr klären, wie viel da ist. Ich bin überzeugt, da ist so viel mehr, als wir ahnen. Ja. Und dann ruft er meinen Fall auf und sagt, ich habe folgende Anklage. Und dann fängt er an zu erzählen, was er von mir weiß. Meine Gedanken, meine Motive, meine Worte. Selbst die guten Taten, die ich nicht getan habe, weil ich zu faul war, zu bequem, zu gleichgültig, zu abgelenkt, alles, ja. Und dann kommt eine Stimme von rechts, so ein bisschen aus dem Dunkeln und sagt, Einspruch, euer Ehren. Und der Richter sagt, Einspruch stattgegeben. Und der Staatsanwalt sagt, Moment mal, aber das sind doch Fakten. Na gut, dann gehe ich zum nächsten. Letzte Woche. Ja? Und er fängt wieder an. Und wieder kommt die Stimme und ruft, Einspruch, euer Ehren. Und wieder sagt der Richter, Einspruch stattgegeben. Und irgendwann rastet der Staatsanwalt aus und sagt, so kann ich hier nicht arbeiten. Ja? Dann kann ich auch gehen. Mhm. Genau. Das ist, was wir gerade gelesen haben. Satan verliert diesen Job. Er fliegt raus aus dem Himmel. Er darf nicht mehr verklagen. So, jetzt sind wir ja mitten in der Offenbarung und die Frage ist, wann passiert das denn? Ist das dann irgendwo in der Zukunft? Ganz am Ende? Und ich möchte euch einen Text zeigen, der uns das beantwortet, auf der nächsten Folie, Römer 8. Paulus schreibt in Römer 8, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Vielleicht ruft er nicht Einspruch, euer Ehren, aber er tritt für uns ein. Das heißt, Offenbarung 12 beschreibt nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart, das Heute, das Jetzt. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, haben wir eben gelesen. Es ist ein Kampf im Himmel. Bitte, wir sind in Bildern, wir müssen uns ja nicht so eine Schlacht, so eine epische Schlacht im Himmel vorstellen. Der Kampf ist, dass der Staatsanwalt rausfliegt. Er darf nicht mehr verklagen. Wenn Jesus im Himmel ist, verliert der Teufel seinen Job. Wir sind jetzt nicht mehr unter Anklage. Das ist, was Paulus hier in Römer 8 sagt. Ich will euch das noch etwas mehr verdeutlichen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt für unseren Glauben. Ich komme daher noch mal auf die praktischen Konsequenzen für euch und für mich. Kolosser 2 zum Beispiel, da schreibt Paulus über die Taufe, ihr wurdet zusammen mit Christus begraben, als ihr getauft wurdet. Lassen wir das mal ganz kurz reflektieren. Paulus hat jetzt bildlich hier vor Augen die Taufe, wo man unter Wasser getaucht wird. So, und er vergleicht jetzt dieses Unterwassertauchen mit einer Beerdigung. Bei der Beerdigung geht der Sarg unter die Erde. Bei der Taufe geht der Täufling unter das Wasser, unter die Wasseroberfläche. Ja? Warum vergleicht das mit der Beerdigung? Nun, die Taufe ist ein Sinnbild, nicht nur, aber auch ein Sinnbild für das Gericht. Ich werde beerdigt, weil ich sterbe für meine Sünden. Ja? Das ist quasi sinnbildlich der Tod, den ich verdiene für meine Sünde. Das Erstaunliche bei der Taufe ist, dass der euch tauft, euch wieder hochlässt. Eigentlich müsst ihr euch unter Wasser halten und sagen, stirb du Sünder. Ja. Warum kommst du wieder hoch? Weil hier steht, ihr wurdet zusammen mit Christus begraben. Ja. Oder an anderer Stelle sagt Paulus, ihr seid mit Christus gestorben. Das heißt, in dem Augenblick, wo du unter Wasser getaucht wirst und eigentlich jetzt sterben müsstest du deine Sünde, in dem Augenblick zählt Gott den Tod von Jesus als deinen Tod. Du giltst ab diesem Augenblick als jemand, der hingerichtet wurde, obwohl du noch lebst. Und du darfst wieder rauskommen, darfst atmen, aber die Hinrichtung, der Tod für deine Sünden ist an dir schon vollzogen worden. Nur hat er nicht dich getroffen, er hat Christus getroffen. Du bist mit Christus gestorben. Deswegen spricht das Neue Testament davon, dass du eine neue Schöpfung bist. Also wenn ich in den Spiegel schaue, ist das für mich jetzt nicht überzeugend. Ich finde mich nicht neu. Ja? Ich bin schon 60 Jahre alt und denke, puh, wird immer älter statt neuer. Aber das Neue ist, dass die Konsequenzen meiner Sünden nicht mehr in meiner Zukunft liegen, sondern in meiner Vergangenheit. Ich bin dafür hingerichtet worden. Und nach deutschem Strafgesetz und nach himmlischem Strafgesetz wird man nur einmal für ein Vergehen gerichtet und nicht zweimal. Meine Hinrichtung liegt in der Vergangenheit. Das heißt für mich auch als Christ, der Tod als Folge der Sünde liegt in der Vergangenheit. Das, was für mich als Sterben noch vor mir liegt, ist nicht mehr der Tod. Es ist nur Sterben und Gott begegnen. Es ist Leben sogar. Ja. Wir können in dem Sinne nicht mehr tot sein. Damit meine ich jetzt nicht die Zeit, die wir vielleicht im Grab liegen, aber wir können nicht mehr ewig getrennt sein von Gott. Wir werden bei Gott sein. Und das ist jetzt schon Fakt. Wir stehen nicht mehr unter Anklage. Und deswegen kommt dieser Einspruch. Wenn also der Staatsanwalt, der Satan sagt, ich weiß aber, was Uli gerade denkt und fühlt. Und es ist nicht so sauber, wie es aussieht. Ja. Und Jesus sagt, Einspruch, euer Ehren. Dann ist das auf der Basis dessen, dass der Richter sagen kann, es ist ja okay, was du sagst, nur wir haben ihn doch schon längst hingerichtet. Die Akte Uli Neuenhausen ist längst geschlossen worden. Er ist hingerichtet worden für seine Sünden. Wir werden, wenn wir mit Christus gestorben sind, als Hingerichtete betrachtet. Ja? Und damit gibt es nicht mehr zu verhandeln. Seit wann verhandeln Gerichte über einen Toten? Ja? Ich bin mit Christus gestorben, mit ihm begraben. Und deswegen stehen wir nicht mehr unter Anklage. Schau mal, wie Paulus das beschreibt. Da hat man fast das Gefühl, er hat dazu, hat er nicht, aber hat dazu offenbar uns 12 schon gelesen. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und jetzt, achtet drauf, weil es ja um den Satan geht, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet. Und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Der Teufel ist besiegt. Er ist nicht tot, aber er ist besiegt. Das Eigentliche, was er will, dieses Verführen und Verklagen, kann er vor Gott nicht mehr. Er kann Gott nicht mehr überzeugen, uns weniger zu lieben. Es geht nicht mehr. Gott hat in Christus ein volles Ja. So, jetzt lasst uns kurz über ein paar praktische Konsequenzen nachdenken. Die erste. Wir alle haben schon mal gelegentlich und manche vielleicht auch mal mehr, für andere vielleicht weniger, das Gefühl, boah, bin ich eigentlich gut genug als Christ? Ist das, was ich als Nachfolge lebe und im Glauben lebe, genug? Reicht das vor Gott? Gerade Leute, die über ein langes Leben zurückblicken können, war das jetzt wirklich gut genug, das Leben? Und wenn du dich fragst, ob du vor Christus genügst, ist die Antwort ganz klar, nein. Die Frage ist schon falsch, natürlich bist du ungenügend. Ich bin nur Christ geworden, weil ich ungenügend bin. Weil Christus genügt, das ist das, worauf ich mich stütze. Nicht die Frage, ob ich genügend bin. Die kann ich immer mit Nein beantworten. Definitiv nicht. Christus genügt. Ja? Und das heißt, wenn du in den Spiegel schaust und darüber jammerst und zweifelst, boah, ich habe schon wieder was Blödes gesagt, ich wollte mir das verkneifen, ich war schon wieder sauer, obwohl ich doch eigentlich ruhig bleiben wollte, ich habe mich aufgeregt, ja? Ich bin schon wieder im Stress mit meiner Frau oder mit meinen Kindern oder meinen Eltern. Wenn du in den Spiegel schaust und darüber jammerst, wie du bist, dann hast du erfolgreich den Job des Teufels übernommen. Herzlichen Glückwunsch. Er darf ihn nicht mehr ausüben. Dann machst du ihn weiter und verklagst dich selbst? Das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Das heißt, das, was hier steht in Offenbarung 12, sagt, hör auf, dich selber anzuklagen. Ja, du hast gesündigt. Du hast es aber auch geklärt. Und Punkt. Vielleicht fragt sich mancher, aber was ist denn, wenn Sünde noch geklärt werden muss? Es gibt einen Unterschied zwischen deiner eigenen Stimme und der des Heiligen Geistes. Oder auch zwischen der Stimme des Teufels und der des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist dir etwas zeigt, was du klären musst, dann ist es klar und du weißt genau, um was es geht und es ist konkret und du kannst es mit dem Aussprechen klären. So wie unsere Sünden bekennen, sagt Johannes im Johannesbrief, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der Heilige Geist sagt, das hättest du in der Sitzung nicht sagen sollen. Geh hin und entschuldige dich. Und dann gehst du hin und entschuldigst dich und es ist vorbei. Es ist okay. Ja. Wenn der Teufel spricht oder dein eigenes Herz spricht, dann ist es diffus und unscharf. Und es gibt ja ein allgemeines Gefühl von, ich bin ein schlechterer Christ als die anderen, ich komme nicht gut klar, ich habe es verbockt, mein Leben ist nicht so erfolgreich, ich wollte immer eine Mission, bin nie hingegangen, was ist draus geworden? Keine Ahnung, was dir durch den Kopf geht. Es ist so ein diffuses Gefühl, das sich herabsetzt, entwertet und dir am Ende dein Vertrauen auf Gott schwächt und nimmt. Das darfst du abweisen. Wenn dieses diffuse Anklagen in deinem Kopf und deinem Herzen ist, musst du den Mut haben, mal laut Nein zu sagen. Nein, es hat kein Recht mehr. Wenn er selbst bei Gott nicht mehr über mich reden darf, dann muss ich nicht seinen Job tun und schlecht über mich denken. Du darfst das nicht zulassen. Ja? Wie gesagt, was du ganz konkret weißt, kannst du heute oder morgen klären und es ist vorbei. Aber was dich diffus runterzieht und immer das Gefühl gibt, boah, müsste ich nicht anders sein, besser und so weiter, sage Nein dazu. Du kannst nichts dazu tun, dass Gott dich auch nur ein bisschen mehr liebt. Er hat schon alles, was er an Liebe hat, für dich aufgehoben. Ja, mehr geht gar nicht. Das heißt im zweiten Schritt, und oft hängt das ja zusammen, wenn man sich selber immer wieder bezweifelt, anklagt, entwertet, neigt man gelegentlich auch dazu, das mit anderen zu tun, sich zu vergleichen. Und manche, die gehen immer hin und her. Manchmal sind sie frustriert, dass andere besser sind als sie. Manchmal denken sie, ach, ich bin ja doch besser. Ich habe ja heute Morgen mehr gebetet als der. Ja. Ich bin öfters in der Gemeinde, habe mehr Mut, ja. Mir gelingt manches besser. Die Klage gegen sich selber führt zur Klage gegen den anderen. Und auch hier, wenn du das tust, hast du den Job des Teufels übernommen. Er darf es nicht mehr. Willst du es weitermachen? Anders gesagt, diese Botschaft heißt, nicht nur du bist frei von Anklage, auch dein Bruder und deine Schwester sind es. Nicht nur von der Anklage des Teufels, sondern auch von deiner Anklage. Wisst ihr, es gibt kein Mandat in der Bibel, nicht ein einziges, das sagt, urteile über deine Brüder und Schwestern. Es gibt dieses Mandat nicht. Es gibt aber diesen Befehl zigmal, ich glaube sogar am häufigsten, muss ich irgendwann mal nachzählen, wo es heißt, urteilt nicht. Urteilt nicht. Ja. Klage nicht an. Und ich will es jetzt mal positiv sagen, einfach ermutigend. Wenn wir uns fragen, was ist eigentlich attraktiv an der Gemeinde? Gut, da fällt uns vielleicht der Kaffee ein oder die Musik oder dass wir freundlich sind. Das sind auch alles möglicherweise Argumente. Aber ich glaube, die eigentliche Attraktion des Evangeliums in unserer Mitte, des Heiligen Geistes in unserer Mitte, ist, dass wir die Chance haben, in der Gemeinde einen anklagefreien Raum zu schaffen. Einen Raum, in dem Menschen hineinkommen und wissen, hier muss ich mich jetzt nicht mehr rechtfertigen dafür, wie ich bin, wie ich fühle, wie ich denke, wie ich angezogen bin und so weiter. Hier bin ich einfach und ich spüre, dass ich sein darf. Auch wenn mein Leben nicht perfekt ist und wenn ich nicht so gut bin, wie ich gerne wäre. Die Gemeinde, die es schafft, einen solchen Raum zu erzeugen, weil sie tatsächlich aufhört zu verklagen, weder im Herzen noch mit dem Mund noch sonst irgendwie. Eine solche Gemeinde, glaube ich, gewinnt an einer enormen missionarischen Attraktivität. Ja. Warum? Na, guck doch mal in die Zeitung oder guck mal Nachrichten. Was machen denn die Medien Tag aus, Tag ein? Sie suchen ständig nach Schuldigen für den Zustand der Welt. Ja. Ständig wird gefragt, welcher Politiker was verbrochen hat, welche Leute sich wie falsch verhalten. Paulus nennt das im Römerbrief, sie verklagen einander gegenseitig. Ja. Das machen wir bis heute. Gut, es gibt auch mal neutrale Nachrichten, manchmal sogar nette, selten. Meistens aber geht es darum, wer hat was verbockt? Wer ist woran schuld? Wer ist besser, wer ist schlechter? Und so weiter. Wir können als Gemeinde unter diesem Vorzeichen leben, in einem anklagefreien Raum. Selbst wenn du was verbockt hast, vielleicht sogar ganz viel verbockt hast. Ja. Nur ein Beispiel und dann will ich ein paar Schritte noch weitergehen, weil ich noch eine wichtige Sache aussprechen muss, die hier mit dem Kapitel zusammenhängt. Paulus war ein Verfolger der Gemeinde und dann wurde er Christ und sogar berühmter Prediger und Theologe. Ich stelle mir manchmal vor, wie hat die Gemeinde das ausgehalten? Da kommt er jetzt irgendwo in eine Gemeinde von vielleicht 40, 50 Leuten, steht so wie ich hier vorne, predigt und in der Gemeinde sitzt möglicherweise eine Frau, die weiß, dieser Mann hat meinen Mann umgebracht. Wie kannst du mit so einer Freiheit sprechen, wenn du weißt, ich bin hier vielleicht schuld an Familiendramen in einer Dimension, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ich habe sie verursacht. Wie kann Paulus das? Nur mit dieser Basis. Nur so kann er stehen und sagen, ich bin der schlimmste Sünder von allen, aber ich habe auch die beste Botschaft. und ich kann reden. Und die Gemeinde hat das ausgehalten und hat Paulus anerkannt, obwohl er vielen quasi das Schicksal so schwer gemacht hat und sie in den Ruin ins Unglück gestürzt hat. Ja. Das ist die Macht des Evangeliums. Und das ist, was hier die Wirkung ist. Ich hatte eben vorgelesen im Vers 10, da wird gesagt, jetzt ist Christus König. Und ich habe ja diese Frage gestellt zwischendurch und euch versprochen, die heute Abend zu beantworten. Wenn Jesus König ist, warum haben wir dann Krieg auf dieser Welt und Hunger und Umweltverschmutzung und Klimaerwärmung und was noch alles? Warum laufen die Dinge so aus dem Ruder? Ein paar Antworten haben wir schon gesehen in den Plagen. Aber die eigentliche Antwort ist, jetzt unsichtbar ist Christus König in der Form, dass er anklagefreie Räume schafft, dass er dich ruft in einen Raum, in der du endlich aufatmen kannst, weil du nicht mehr ständig fragen muss, bin ich gut genug? Das ist jetzt seine Herrschaft. So ist Gottes Reich heute in dieser Welt. Wenn Jesus kommt, wird das alles ganz anders. Aber bis er kommt, ist das Königreich, das wir bauen. Ein Königreich der Freigesprochenen. Der Menschen, die nicht mehr verurteilt werden können. Warum steht das denn überhaupt in der Offenbarung? Also, dass das bei Paulus steht, ist ja gut, passt irgendwie auch. Aber was macht das eigentlich in der Offenbarung? Nun, dass der Satan seinen Job verloren hat, hat eine Konsequenz. Und um die geht es eigentlich. In Offenbarung 12, Vers 12 und 17 heißt es, darum freue dich, Himmel, freut euch alle, die ihr im Himmel wohnt, doch wehe dir, Erde, und wehe dir, Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Außer sich vor Wut darüber, dass ihm die Frau entkommen war, wandte sich der Drache gegen ihre übrigen Nachkommen, um mit ihnen Krieg zu führen. Mit allen, die Gottes Gebote befolgten und sich zur Botschaft von Jesus bekannten. Also wenn wir uns nochmal den Gerichtssaal vorstellen, der Satan verliert seinen Job, also der Staatsanwalt, du bist freigesprochen, du gehst raus, stehst auf den Treppen zum Gericht, schaust in die Sonne und sagst, Halleluja, frei, für immer. Und dann schaust du rechts und siehst da hinten jemand stehen, oh, das ist doch der Staatsanwalt von eben. Boah, der sieht aber sauer aus. Und du ahnst, das könnte jetzt trotzdem noch ein Problem werden. Genau das hier. Wir haben einen Gegner. Wir haben einen Feind. Wir leben hier nicht in einem neutralen Raum, folgen Jesus nach und schaffen das mehr oder weniger gut, Gemeinde zu bauen, sondern wir haben jemand, der systematisch uns Stöcke in die Speichen wirft, Sand ins Getriebe schüttet und in jeder Art und Weise versucht, uns in unserem Vertrauen zu erschüttern. Weil, wenn der Teufel Gott nicht mehr überzeugen kann, uns weniger zu lieben, dann wird er alles tun, uns zu überzeugen, Gott zu kündigen, Gott zu verlassen, die Sache mit Gott aufzugeben. Er wird alles tun, um unseren Glauben zu erschüttern. Sei es Verführung, sei es Verfolgung und was immer ihm einfällt. Er wird alles tun. Ja? Und in diesem Kampf stehen wir. Und deswegen, obwohl wir den Allmächtigen an unserer Seite haben, sogar in unserer Mitte, er wohnt hier durch den Heiligen Geist. Obwohl wir einen König haben, der für immer regieren wird. Obwohl wir die Kraft Gottes bei uns haben. Deswegen kämpfen wir. Werden wir krank, scheitern wir, treffen wir manchmal dumme Entscheidungen, stolpern über unsere eigene Sünde, verzweifeln, weil wir vielleicht den Job verlieren, weil wir irgendwas vor die Wand gefahren haben, verunglücken und was nicht alles. Und das ist in unseren Breitengraden noch gemäßigt. Wenn du in Länder kommst, wo Christen verfolgt werden, ist es noch viel mehr und viel schlimmer. Wir kämpfen. Dieses Leben ist kein bequemer Ledersessel, in dem man entspannt als Christ beobachtet, wie Gott seine Geschichte abwickelt. Es ist ein Kampf, in dem wir stehen. Und ich möchte dazu ein Bild verwenden. Gibt es einen Heilgauer Fußballverein? Wie heißt der? TSV Steinbach. TSV Steinbach. Fünfte Liga. Da ist nicht Heiger? Also Heiger Steinbach, okay. Okay, wir stellen uns vor, TSV Heiger Steinbach hat durch welchen Zufall auch immer, wir erklären das nicht, ein Spiel gegen Bayern München, erste Liga, in der Allianz Arena. Ja. Und der TSV Haiger Steinbach tritt also an, fährt nach München in die Arena. Die Bayern, naja, für die ist das ein drittklassiges Trainingsspiel, ja, C-Mannschaft, sehr selbstbewusst, wissen also, wie überlegen sie sind. Entschuldigung, ich will eure Vereine nicht schlecht machen, aber ich vermute, so könnte es sein. Dann beginnt das Spiel und es passiert etwas, womit keiner rechnet, was keiner erwartet hat. Am Ende der Halbzeit, der ersten Halbzeit, steht es für den TSV Steinbach-Haiger 25:0 gegen Bayern München. Okay? Beide Mannschaften gehen in die Halbzeit in die Kabine. In der Haigerer Kabine lachen, Fröhlichkeit, feiern, ja. Begeisterung, sie können es einfach nicht fassen. In der Bayern-Kabine. Nagelsmann schreit sich die Kehle aus dem Hals. Es dröhnt über die ganze Arena. Alle können es hören. Er wäscht seinen Spielern dermaßen den Kopf, dass sie hochrot zur zweiten Halbzeit aus der Kabine kommen. Und jetzt geht's richtig rund. Die Bayern versuchen alles. Jedes Foul, das möglich ist. Blutgrätsche, Nierenschläge. Alles, was der Schiedsrichter gerade nicht sieht. Und nach 20 Minuten in der zweiten Halbzeit steht's immer noch 25:0. Aber jeder Haigerer Spieler humpelt und hat Schmerzen. Jeder Spieler humpelt und hat Schmerzen. Aber er humpelt mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Er weiß, warum er humpelt, weil er Sieger ist. Er humpelt als Sieger. Er weiß, warum er gefoult wird, weil die Gegenmannschaft verliert und schon verloren hat und keine Chance mehr hat. Ja. Die Schmerzen sind unangenehm, sie tun weh, aber es ist der Schmerz, den er mir ein Verlierer zugefügt hat, in Verzweiflung. Und deswegen kann ich ihn aushalten und lächeln. Es ist das Lächeln des Siegers. Und darum geht es. Ihr kommt in diesem Leben wahrscheinlich nicht ohne Schmerzen davon. Sei es körperlich, seelisch, wegen Enttäuschungen, praktisch im Scheitern oder was immer. Und ihr werdet über manches vielleicht sogar verzweifeln. Vielleicht sogar in der Gemeinde oder im Hauskreis. Vielleicht in der Familie. Vielleicht an der Arbeitsstelle. Ihr werdet manches nicht verstehen und sagen, wie können Menschen oder auch Christen sogar so miteinander umgehen? Wie kann das passieren? Wenn das so ist, lasst euch euer Vertrauen auf Gott nicht unterwandern, nicht unterspülen. Lasst es nicht schwach werden. Das ist so, weil wir einen Gegner haben. Und er kämpft. Aber es ist ein Gegner, der jetzt schon verloren hat. Deswegen diese Wut. Warum lässt Gott 200 Millionen Christen in dieser Welt in Verfolgungssituationen? Weil es nur eine kurze Zeit ist. Und weil sie schon Sieger sind. Und weil das jetzt im Moment noch auszuhalten ist von einem Verlierer. Satan hat schon verloren. Und das wünsche ich euch von dieser Botschaft her, bei allem, was ihr jetzt in der Offenbarung gehört habt. Und egal, was passiert, von mir aus habt das erfolgreichste Leben, was es gibt, mit nur Glücksgefühlen bis zur letzten Sekunde. Und irgendwann mit 120 Jahren sterbt ihr gesund und fit im Kreise eurer Liebsten. Haltet noch eine Ansprache. Möge es so sein und möget ihr auf ein Leben zurückblicken, wo nichts schiefgegangen ist und ihr wie im Schwebflug durchs Leben gegangen seid. Was ich aber sehe, ist, die meisten von uns stecken irgendwann Schläge ein. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wie wir mit den Enttäuschungen umgehen, mit den Zweifeln, mit den Kämpfen. Und da ist die Empfehlung, geht damit um als Sieger. Das ist die Botschaft der Offenbarung und nicht nur der Offenbarung, sondern des ganzen Neuen Testamentes. Den Text, den wir eben in Römer 8 gelesen haben, mit der Anklage, die nicht mehr erhoben werden kann, geht weiter in Römer 8, 35. Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Eine Horrorliste meiner Meinung nach, ja. Ich möchte nicht eins davon, aber Paulus sagt, das kann uns nicht mehr von Gottes Liebe trennen. Es kann passieren. In all dem aber, und jetzt kommt das Fußballspiel, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Und jetzt beim weiteren Text, denkt nochmal daran, dass es hier um den Teufel geht als geistige Macht. Achtet mal darauf, wie hier Paulus darauf anspielt. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist die Botschaft. Der Teufel kann Gott nicht mehr überzeugen, euch auch nur ein bisschen weniger zu lieben. No. Es ist alles geklärt. Ihr seid frei von Anklage. Ihr habt nur noch Leben vor euch, selbst wenn ihr sterbt. Ja. Und es kann sein, dass der Teufel euch manchen Schmerz zufügt. Versucht es mit dem Lächeln eines Siegers zu nehmen. Ich weiß, manchmal kann man nicht lächeln, das ist mir schon klar. Aber versucht, mit dem Lächeln eines Siegers ranzugehen und euch bewusst zu machen, das ist eine kurze Zeit. Aber es ist jetzt schon klar, dass mein Gegner verloren hat. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen trotzigen Glauben. Erstmal, was die Anklage betrifft, wenn du dich selbst verklagst oder wenn dich eine Stimme verklagt, dich entwertet, sage trotzig nein. Nein. Nein, ich werde nicht mehr verurteilt. Es ist schon längst geschehen, was in der Vergangenheit liegt, wird nicht mehr in der Zukunft passieren. Und wenn du anfängst zu zweifeln, ist Gott wirklich mit mir, wo ich all das Unglück erlebt habe, wo ich solche Kämpfe habe, dann sage trotzig ja. Gottes Liebe lässt sich nicht mehr verringern, lässt sich nicht mehr von mir wegbringen. Ja. Gott hält zu mir und trägt mich durch und bringt mich ins wahre Leben. Amen. Ich habe noch ein paar Minuten, wo ich euch Fragen erlauben würde. Ich würde aber jetzt gerne, weil ich glaube, das ist so ein wichtiger Part, einmal auch für euch beten, wenn das in Ordnung ist. Und ich lade euch ein, soweit ihr könnt, dass ihr dazu auch aufsteht. Vater im Himmel, die Offenbarung spricht von den Kämpfen, in denen wir stehen. Und jeder erlebt sie völlig anders. Mancher vielleicht gar nicht so großartig, vielleicht mancher auch mehr als Versuchung als Angriff. Aber wir kämpfen in diesem Leben darum, dass uns deine Liebe präsent bleibt und dass unser Glaube wächst und nicht schwindet. Und ich möchte meine Schwestern und Brüder hier segnen und dich von Herzen bitten, ermutige sie. Und ich möchte gerade für die bitten, die in einem inneren Kampf oder sogar in einem äußeren Kampf stehen. Bitte, Herr, stärke sie. Gib ihnen den Blick frei auf Jesus, der als König regiert und der jetzt schon den Satan rausgeschmissen hat. Lass uns immer wieder die richtigen Größen- und Kräfteverhältnisse verstehen. Dieses Leben ist natürlich manchmal viel zu groß, viel zu mächtig für uns und manchmal auch gegen uns. Aber du bist so viel größer, so viel mächtiger. Wir sind jetzt schon auf der Seite des Siegers. Danke dafür. Stärke, Herr, unseren Glauben. Amen.